Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Morgen wollen wir das Thema Gleichgewicht in der Lehre behandeln. Ich hatte das auf der Einladung wie folgt umschrieben. Ab wann muss man von einer Irrlehre sprechen? Woran erkennt man gesunde bzw. ungesunde Lehre? In welchen Lehrfragen kann man in guten Treuen verschiedener Meinung sein? Was ist erst und was ist zweitrangig? Oder ist alles erstrangig? Wie sind Spaltungen vermeidbar? Wie soll man mit extremen Ansichten umgehen? Wie kann man mit Unterschieden umgehen? Zunächst wollen wir das Thema so angehen, dass wir uns vergegenwärtigen, dass das Christentum im Neuen Testament mit einem Weg verglichen wird. Und zwar ist das sehr eindrücklich zu sehen in der Apostelgeschichte. Da heißt es, Apostelgeschichte 9,2 von Saulus, als er die ersten Christen verfolgte, er erbat sich von ihm, vom hohen Priester, Briefe nach Damaskus an die Synagoge, damit, wenn er etliche, die des Weges wären, fände, sowohl Männer als Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Die Christen werden hier genannt, die des Weges sind, also die auf dem Weg sind. Dieser Weg wird weiter erwähnt in Kapitel 19. Paulus in Ephesus, in Diskussion mit der jüdischen Synagoge, und da gibt es einen Konflikt. Vers 9, als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Also sie begannen da in der Synagoge, etliche von ihnen, übel zu reden von dem Weg. Das ist der Weg des christlichen Zeugnisses. Vers 23 im gleichen Kapitel, da gibt es einen Aufruhr in Ephesus, weil der Götzendienst zurückging und das Geschäft damit auch. Es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Lärm betreffs des Weges. Auch das, der Weg ist das Christentum. Und dann 22,14, wir lesen nicht alle, 24,14, Paulus sagt da bei seinem Verhör, Vers 14, aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, also dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Also der Weg, das Christentum, der von anderen eine Sekte genannt wird. Und dann auch wieder in Vers 22 heißt es von Felix, er hatte genauere Kenntnisse betreffs des Weges. Das ist das Christentum. Es wird als ein Weg vorgestellt. Und jeder, der zum Glauben kommt, kommt auf diesen Weg. Nun haben wir in Sprüche 8, Vers 20 das Vorbild der Weisheit Gottes, die wir auf den Herrn Jesus beziehen können. Und dort heißt es, 8, Vers 20, ich wandle auf dem Pfad der Gerechtigkeit, mitten auf den Steigen des Rechts. Dieser Weg des Glaubens ist der Pfad der Gerechtigkeit, die Steige des Rechts. Und der Herr Jesus, die Weisheit Gottes, wandelt mitten auf diesem Weg. Also man kann rechts davon gehen, von der Mitte, man ist immer noch auf dem Weg. Man kann links davon gehen, man ist immer noch auf dem Weg. Aber der Herr Jesus geht mitten auf dem Weg. Das heißt, in ihm haben wir das absolute Gleichgewicht. Er war weder links- noch rechtslastig in seinem Leben als Mensch hier auf der Erde. In allem vollkommen ausgeglichen. Wenn man die Evangelien liest, wird man immer wieder neu betroffen davon. Es gab bei ihm nichts Extremes. War alles in göttlicher Harmonie, in göttlichem Gleichgewicht. Das heißt nicht, dass er von gewissen Menschen nicht etwas extrem eingestuft worden wäre. Natürlich, es gab solche, die sagten, er ist wahnsinnig. Es gab solche, die sagten, er sei besessen von einem Dämon. Aber wenn wir wirklich die Evangelien überdenken, sehen wir, es ist alles im Gleichgewicht bei ihm. Nun, der christliche Glaube ist der Wandel mit dem Herrn. Von Henoch lesen wir in 1. Mose 5, 22 und 24, Henoch wandelte mit Gott, bis er dann entrückt worden war. Das hebräische Wort für wandeln ist sehr beachtenswert. Es ist nicht das normale Wort halach, sondern hitalech. Und hitalech bedeutet zur Freude eines anderen wandeln. Der Hitpael, das ist eine Stammform im Hebräischen, drückt manchmal aus, dass eine Handlung zur Freude eines anderen geschieht. Darum ist das in Hebräer 11, Vers 5 so wiedergegeben worden. Es heißt, Henoch gefiel Gott wohl. Woher kommt das? Es wird sogar gesagt, es sei ihm dieses Zeugnis ausgestellt worden. Aber im Alten Testament steht nichts davon. Gehen wir zur ältesten Bibelübersetzung, die Septuaginta, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Die haben Hitalech übersetzt, Henoch gefiel Gott wohl. Also eine sinngemäß absolut korrekte Übersetzung. Also Henoch wandelte mit Gott, gewissermaßen mit dem Herrn, der in der Mitte des Weges geht. Das ist unser Beispiel, wird uns auch als Beispiel vorgestellt, Hebräer 11, Vers 5, unter den Glaubenshelden. Nun gibt es natürlich eine Gefahr, dass wir schneller gehen als der Herr. Jesaja 30, können wir kurz aufschlagen. Vers 21. Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbieget, so werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Dies ist der Weg, wandelt darauf. Also wenn man das Wort hinter seinem Rücken hört, dies ist der Weg, dann war man offensichtlich zu schnell, oder? Schneller als der Herr. Und dann erst noch nach links und nach rechts abgebogen. Es gibt Ehepaare, die spazieren so. Es ist ganz komisch, ich kann es nicht verstehen, aber das gibt's echt. Und das sollte eben auch im Glaubensleben nicht so sein. Wahrscheinlich haben solche Ehepaare auch manchmal noch andere Probleme, dass sie so spazieren, eher mit dem Hund und sie hinten. Zum Beispiel. Aber das sollte eben auch im Glaubensleben nicht sein. Also im Gleichschritt mit dem Herrn gehen, nahe bei ihm, das heißt in der Mitte, da wo wir das Gleichgewicht finden. Nun haben wir aber gleich gesehen in Jesaja 30, 21 die Gefahr vom Abweichen nach rechts oder nach links. Und ich habe hier eine ganze Liste von Bibelstellen aufgeführt unter Punkt 4, wo dieses Problem des Abweichens nach rechts und nach links angesprochen wird. Zum Beispiel können wir noch lesen, 5. Mose 5, 32, wo bereits in der Tora, im Gesetz, gesagt wird, so achtet denn darauf zu tun, wie der Herr, euer Gott, euch geboten hat. Weicht nicht ab zur Rechten noch zur Linken. Auf dem ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch geboten hat, sollt ihr wandeln. Und so weiter. Und so haben wir also eine Fülle von Stellen, nicht nur weiter noch in 5. Mose 17, 11 und 20 und 28, sondern auch in Josua, 2. Könige, 2. Chroniker, Sprüche. Immer wieder werden wir gewarnt vor diesen beiden Möglichkeiten des Abweichens. Nun, wieso gibt es überhaupt die Möglichkeit des Abweichens? Gott könnte uns doch auf dem Weg 100% erhalten. Und als Argument könnte man ja 1. Samuel 6, Vers 12 anführen. Nach dem Diebstahl der Bundeslade, da wollten die Philister schließlich die Bundeslade an Israel zurückgeben. Und die haben sie auf einen Wagen gesetzt mit jungen Kühen dran. Sie haben gesagt, wenn die nach Israel gehen auf dem Weg und nicht abweichen nach rechts oder nach links, dann ist es ein Zeichen, dass der Gott Israels hier am Werk war. Und dann haben sie das so gemacht. Und 1. Samuel 6, Vers 12 zeigt, dass diese Kühe, obwohl es junge Kühe waren, die liefen schön auf dem Weg vom Gaza-Gebiet nach Israel hinüber und blieben schön auf dem Weg. Also Gott kann Kühe auf dem Weg bewahren, dass sie nicht nach rechts und nach links abweichen. Warum tut er es nicht unbedingt bei uns? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil wir keine Kühe sind, sondern Menschen mit Verantwortung vor Gott. Also wir werden von dieser Verantwortung nicht entbunden, darum haben wir wirklich die Möglichkeit des Abweichens. Nun, diese Abweichung nach links und rechts können wir in 5. Mose 4 speziell in Verbindung bringen mit zwei Gefahren gegenüber der Bibel. Wir haben ja gerade gelesen, 5. Mose 32, weicht nicht ab zur Rechten noch zur Linken. Und wir lesen in Kapitel 4, Vers 2, ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon tun, damit ihr beobachtet die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Diese Warnung vor dem Wegnehmen oder Hinzufügen zur Bibel wird wiederholt in 5. Mose 12, 32. Dann finden wir das Problem auch angesprochen in Sprüche 30, 6. Und natürlich ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, da werden Gerichte angedroht für die, die hinzufügen, die wegnehmen. Offenbarung 22, 18 bis 19. Und wenn wir die Geschichte des Glaubens überschauen, schon die Zeit von Israel, dann die Zeit der Christenheit, immer wieder war genau das ein Wurzelproblem. Und wir sehen das sehr schön, also schön, sehr eindrücklich kristallisiert in den Evangelien, in zwei Gruppen, die immer wieder vorkommen, die Sadduzäer und die Pharisäer. Die Sadduzäer waren eine Partei von führenden Priestern. Die hohepriesterliche Familie gehört dazu und viele der reichen führenden Priester, es war eine aristokratische Partei, sehr volksfern, aber dem Luxus verschrieben. Sie waren echt liberal. Sie anerkannten nur die 5 Bücher Mose. Sie glaubten nicht an eine weitere Existenz nach dem Tod. Also nicht nur, dass es keine Auferstehung gibt, sondern sie glaubten auch nicht, dass die Seele weiter existiert nach dem Tod. Sie glaubten nicht an die Existenz von Engeln und Geistern. Ich habe da Matthäus 22, 23 und Apostelgeschichte 23, 8 angeführt, wo das auch daraus hervorgeht. Und wir kennen sie natürlich auch aus außerbiblischer Information. Darum, also der größte Teil der Bibel war für sie sowieso nicht akzeptabel. Und darum musste der Herr ihnen gegenüber ja auch die Auferstehung beweisen mit Stellen aus den 5 Büchern Mose. Hat er dann gemacht mit 2. Mose 3, weil sie eben nicht überzeugt worden wären durch Stellen wie Daniel 12 oder Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Hiob 19 und so weiter. Das hatte für sie kein Gewicht. Und der Herr hat das als Anlass genommen, sie eben mit dem, was sie glaubten, wenigstens zu überführen. Also sie nahmen ganz deutlich von der Bibel weg. Und der Herr Jesus warnt in Matthäus 16, Vers 11 vor dem Sauerteig der Sadduzäer. Und da muss ich erklären, der Sauerteig ist in der Bibel durchwegs ein negatives Bild für Sünde. Wenn man Sauerteig in den Teig einfügt, es wird in der Kürze wird alles angesteckt. Genauso wirkt die Sünde. Sie steckt an und dann bläht der Sauerteig auf. Das heißt, er gibt vor, dass hier mehr da ist, als was wirklich da ist. Und darum wird in 1. Korinther 5, ich habe das auf dem Blatt angegeben, 6 bis 8, wird ungesäuertes Brot, wird Brot der Wahrheit genannt, weil es eben nicht mehr vorgibt, als was da ist. So sehen wir, Sauerteig ist ein Bild der Sünde, des Bösen, das ansteckt und verwirbt, andere verwirbt, durchsäuert. Und da wird also ernstlich vor diesem Sauerteig gewarnt. Auf der anderen Seite finden wir in den Evangelien eine weitere israelische Gruppe, die Pharisäer. Sie waren, wie wir wissen, gesetzlich und fügten dem Wort Gottes ihre Lehren hinzu. Auch wenn sie gesagt hätten, das ist nicht ein Hinzufügen, sondern wir versuchen einfach ganz genau zu erklären, wie die Gebote gemeint sind. Aber ihre Erklärung und ihre Definition ging so weit, dass sie oftmals ganz Kilometer weit über die Aussagen der Bibel hinausgingen. Und da fügten sie also letztlich zu dem Wort Gottes hinzu. Matthäus 23, 1 und folgende, da spricht der Herr seine ernsten Wehe gegen die Pharisäer aus. In Markus 7, 1 bis 23 geißelt er ihre Art der hinzufügenden Auslegung. Und nochmals in Matthäus 16, 11, auch da warnt er vor dem Sauerteig der Pharisäer. Diese beiden Extreme, wegnehmen oder hinzufügen, gewissermaßen den Weg weiter zu machen als der biblische Weg oder enger zu machen als der biblische Weg. Beides ist ein Irrweg. Nun, wir beobachten uns ja gegenseitig und wir katalogisieren dauernd, ohne das uns vielleicht besonders bewusst zu sein. Aber da muss man sich im Klaren sein. Nächster Punkt. Wer rechts auf dem Weg geht, dem erscheinen nicht nur diejenigen, die links auf dem Weg gehen, beziehungsweise sogar nach links abgewichen sind, als Linke. Nein, selbst diejenigen in der Mitte gelten ihm als linkslastig. Das ist ja logisch. Wer gar rechts abgewichen ist vom Weg, dem erscheinen selbst die Rechtslastigen auf dem Weg als Linke. Und das Ganze gilt natürlich analog für links. Daraus geht hervor, wenn wir andere beurteilen, dann hängt das direkt davon ab, wo wir selber stehen. Also wir müssten wissen, sind wir auf dem Weg in der Mitte oder links oder rechts davon, oder sind wir rechts davon abgewichen oder links davon abgewichen? Und wenn man will, kann man natürlich eine amerikanische Straße mit noch mehr Unterteilungen auf dem einen Weg machen. Dann ist das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Aber ich habe mir das mal so überlegt. Und gerade kürzlich haben wir ein Gespräch gehabt mit jemandem, der war so geschockt über extreme gesetzliche Menschen, ob das Christen sind, sei sogar dahingestellt. Aber auf der anderen Seite über solche, die unmoralisch sprachen und so, war überhaupt nicht geschockt, fand das lustig. Ja, aber wenn er schon geschockt ist von Rechtsextremen, sollte er auch geschockt sein von Linksextremen. Sonst würde ich sagen, zeigt das, dass der Betreffende ganz klar linkslastig ist. Also die Testfrage, die wir uns selber stellen können, bin ich über liberale Tendenzen gleichermaßen geschockt wie über gesetzliche Neigungen? Das hilft vielleicht, uns selber irgendwie zu situieren. Denn beides ist Sünde. Denn beides ist letztlich ein Bruch mit Gottes Wort. Nun, das einfach zum Weg und zu den verschiedenen Möglichkeiten und Tendenzen. Im Neuen Testament finden wir die Gemeinde Gottes seit dem Pfingsttag, Apostelgeschichte 2. Wir wissen ja, denke ich, dass ganz am Anfang an Pfingsten, da kamen nur Juden zum Glauben. Also die Gemeinde, die christliche Gemeinde, die Kirche, bestand am Anfang nur aus Juden. Und es fing sehr gut an. Nach Apostelgeschichte 4 waren sie ein Herz und eine Seele. Aber sehr kurz danach, Das wird noch so gesagt in Kapitel 4, 32 in der Apostelgeschichte. Kurz danach, Apostelgeschichte 6, lesen wir: In diesen Tagen aber, als die Jünger sich vermehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Das ist der erste Konflikt, offene Konflikt in der Gemeinde, abgesehen von Einzelpersonen, Ananias und Sapphira im Kapitel zuvor. Aber das ist der erste Gemeindekonflikt, kann man sagen. Jetzt haben wir hier zwei Gruppen, Hellenisten und Hebräer. Das sind beides Juden. Die Hebräer, das waren Juden, die durch die hebräischsprachige Kultur im Land Israel geprägt waren. Sie waren im Allgemeinen eher streng und abgesondert von den Nichtjuden. Die Hellenisten, das waren Juden, die durch die griechischsprachige Kultur der Juden im Ausland geprägt waren. Es war ja damals so, es gab in der ganzen Mittelmeerwelt gab es jüdische Synagogen, jüdische Kolonien, außerordentlich viele zum Beispiel in Ägypten. Die Judenheit in Ägypten damals in Alexandria soll etwa 1 Million betragen haben. Also ein Großteil von Alexandria war jüdisch damals. Und die sprachen Griechisch, hat natürlich einen sehr intensiven Kontakt mit Nichtjuden. Und das prägte sie. Sie waren vielfach liberal oder etwas liberal. Und eben auch in dem Sinn weltoffener, offener gegenüber anderen heidnischen Kulturen. Nun ist interessant, der erste Konflikt in der Gemeinde war nicht eine Lehrfrage, die besprochen wurde, sondern es war einfach so, dass die Hellenisten feststellten, dass ihre Witwen nicht gleich gut behandelt wurden wie die hebräischen Witwen. Also, es ist ja interessant, dass dieses Problem genau zwischen diesen beiden Gruppen entstanden ist. Also da war ein viel tieferes Problem, das sich dann bei der Behandlung, bei der Versorgung der Witwen hat sich das ausgewirkt. Aber das Problem war viel tiefer. Das waren zwei Gruppen, die in einem Spannungsfeld zueinander waren, die aber von Gott in die Gemeinde zusammengefügt worden waren. Gehen wir weiter. In Apostelgeschichte 8 kommt das Evangelium zu den Samaritern. Das war eine Mischbevölkerung, die hatte noch etwas Blut von den 10 Stämmen, von den wenigen, die nicht deportiert worden waren nach Assyrien. Und die haben sich vermischt mit heidnischen Völkern, die von den Assyrern in dieses Gebiet nach Nordisrael verfrachtet worden waren. Von den Juden wurden sie abgelehnt als Nichtjuden. Sie selber betrachten sich als die eigentlich Richtigen. Übrigens noch heute, es gibt ja nicht mehr viele Samariter, aber oder Samaritaner, aber die heutigen, die betrachten sich immer noch als wirklich authentisch im Gegensatz zu den Juden. Das so nebenbei. Nun, diese beiden Gruppen waren von Natur aus, von ihrer Geschichte her, völlig verfeindet. In Johannes 4, 9, da haben wir die Begegnung des Herrn mit der Samariterin am Brunnen. Da erklärt Johannes am Schluss von Vers 9, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Das war also ein Tabu. Verkehr war ein Tabu zwischen diesen Gruppen. Und die Samariter, wie man sieht aus Vers 20 und 22, die haben auf dem Berg Garizim angebetet und die Juden in Jerusalem. Und das war eine schwere Streitfrage über den richtigen Ort der Anbetung. Man muss ja bedenken, die Samaritaner, die haben nur die 5 Bücher Mose von Israel übernommen. Den Rest des Alten Testaments haben sie abgelehnt. In den 5 Büchern Mose, in 5. Mose, steht 21 Mal von dem Ort, den der Herr einmal auserwählen wird, als Ort der Opfer, der Anbetung. Aus den späteren Schriften, eben aus der Geschichte mit David, lernen wir, dass Gott Zion auserwählt hat als Ort der Opfer. Aber das haben die Samaritaner abgelehnt und sie haben gesagt, dieser Ort ist der Berg Garizim. Und sie haben dann sogar in den 10 Geboten, in 2. Mose 20, haben sie noch, sogar noch eine Fälschung hineingemacht, wo ein Gebot steht, du sollst auf dem Garizim anbeten. Also Bibelfälschung, das hat nicht erst angefangen mit Zeugen Jehovas und so, sondern das ist schon sehr alt. Also die haben da einen schweren Meinungsunterschied gehabt über das Wesen des Glaubens. Ein völliger Bruch. Nun, in Apostelgeschichte 8 kommt es zu einer Erweckung in Samaria. Jetzt werden zur Gemeinde nebst den Hellenisten und Hebräern auch noch Samaritaner hinzugefügt. Und das ist uns klar, da sind ja die Konflikte programmiert. Nächster Punkt, 1. Korinther 12, 13. Denn auch in einem Geist und in der Kraft eines Geistes sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hier geht es um die Taufe mit dem Heiligen Geist. Was ist das? Die Grundbedeutung des Wortes taufen, baptizo im Griechischen, bedeutet in ein anderes Element einführen. Bei der Wassertaufe wird man in das Element Wasser eingeführt. Bei der Taufe mit Heiligen Geist wird man in den Leib Christi eingefügt. Also wer nicht getauft ist mit dem Heiligen Geist, ist gar kein Christ. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist ist das heilsgeschichtliche Ereignis, dass ich ein Glied am Leib Christi werde. Interessant ist auch noch, Paulus sagt dieser Gemeinde mit so vielen Problemen, in Korinth sagt er, denn wir alle. Er sagt nicht diejenigen, die schon am weitesten sind. Denn wir alle. Wie konnte er das wissen, dass die alle mit dem Heiligen Geist getauft waren? Ganz einfach, weil er wusste, dass sie Heilige waren. 1. Korinther 1, Vers 2 spricht er die Geheiligten in Christus an, die in Korinth sind. Und wenn er davon ausgehen konnte, dass sie wirklich bekehrt waren, Heilige, geheiligt waren in Christus, dann konnte er sagen, wir sind alle zu einem Leib getauft worden durch den Geist. Nun haben wir aber hier Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Griechen, dieser Ausdruck bezeichnet im Neuen Testament heidnische Bürger des Römischen Reiches. Griechisch war ja die Weltsprache im Römischen Reich, nicht Lateinisch. Man kam überall rund um das Mittelmeer, kam man mit Griechisch durch, außer in Spanien. Also wenn Paulus spät in seinem Leben noch nach Spanien gegangen ist, dann musste er dort Latein sprechen. Aber sonst mit Griechisch. Und darum Griechen im Neuen Testament, das sind insbesondere römische Bürger, geprägt von der griechischen Kultur. Die Römer bauten ja auf der griechischen Kultur auf. Nun haben wir da noch eine neue Gruppe drin. Und wenn man schaut, wie die alten Römer über Juden dachten, sie hatten echt Probleme mit diesem Volk. Es gab nämlich auch Juden in der römischen Legion. Aber die wollten immer etwas Spezielles essen. Und am Samstag wollten die nicht arbeiten. Und im Allgemeinen hatte man kein Verständnis für sie. Also da war schon von Natur aus ein starkes Spannungsfeld. Und nun nach 1. Korinther 12 sehen wir, Gott hat auch römische Bürger aus dem Heidentum durch Bekehrung hineingeführt. Dann haben wir Sklaven und Freie, also verschiedene, weit voneinander entfernte soziale Klassen. Und das bringt ja auch Spannungen. Also wir sehen, in Gottes Plan mit der Gemeinde waren Spannungen von Anfang an programmiert. Galater 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus, Jesus. Hier haben wir wieder die Gruppen, Juden, Griechen, Sklave, Freier. Aber dann Mann und Frau, das sind nochmals zwei Gruppen, die waren natürlich auch schon von Anfang an drin. Wir haben ja von den Witwen gelesen, von den hellenistischen Witwen, die übersehen worden waren. Nun, das ist auch eine Tatsache, dass zum Beispiel ein Mann anders denkt und empfindet als eine Frau. Glücklicherweise ist das so, denn in der Ergänzung gibt das etwas Gutes. Und für sich manchmal etwas Extremes. Also, in der Ergänzung, in der Gemeinde sind Männer und Frauen, aber hier in diesen Unterschieden sind auch Spannungen vorprogrammiert. Aber nach Gottes Plan sollte die Gemeinde nicht eine Männer- oder eine Frauengesellschaft sein, sondern gemischt. Kolosser 3, Vers 11. Ja, wenn jemand einen Männerabend macht, dann kann er das machen, aber eine Männergemeinde kommt nicht in Frage. Oder ein Frauenfrühstück, das ist auch recht, aber, nein, ist sogar gut, aber das ist keine Gemeinde, ja? Kolosser 3, Vers 11, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Da haben wir Grieche, Jude und gleichzeitig Beschneidung, Vorhaut. Juden wurden beschnitten am achten Tag nach der Geburt. Die Heiden waren durch die Vorhaut gekennzeichnet im Gegensatz dazu. Nun, das ist doch gewissermaßen zweimal das Gleiche. Aber wir können sagen, bei der Gegenüberstellung Beschneidung, Vorhaut steht der religiöse Unterschied im Vordergrund. Während dann Grieche, Jude mehr den kulturellen Unterschied hervorhebt. Also vom Hintergrund her kulturelle Unterschiede, religiöse Unterschiede. Und dann werden noch neu, was wir bisher noch nicht gefunden haben, auch noch die Barbaren erwähnt. Das sind nun eben keine Griechen, sondern das sind Leute ohne römisches Bürgerrecht. Die konnten sich innerhalb des Römischen Reiches, also innerhalb des Territoriums befinden oder auch außerhalb. Aber die wurden von den Römern als Untermenschen betrachtet. Übrigens, das Wort Barbar kommt ja aus dem Griechischen, da steht Barbaros im Grundtext. Und das ist ein wortmalerischer Ausdruck, weil die Griechen fanden, die Barbaren sprechen so bar, 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 bar. Das sind die Barbaren. Von denen man im Altertum zum Teil sogar bezweifelte, ob sie eine Sprache hätten. Aber nun sehen wir, jetzt sind auch noch Barbaren in die Gemeinde eingefügt worden. Und speziell wird noch erwähnt, Sküte. Die Sküten waren ein wildes Reitervolk zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Das ist ein Volk, das auch zu den späteren Russen beigetragen haben. Und die können auch heute noch am Schwarzen Meer recht wild schießen, wie wir wissen. Also das sind die Sküten, die da noch speziell erwähnt werden. Also ganz besonders wilde, militärisch gesinnte Barbaren. Die kamen auch in die Gemeinde hinein. Und wir wissen, das war so in den ersten Jahrzehnten des Christentums. Der Kolosserbrief wurde um 62 geschrieben. Aber in der Zwischenzeit ist noch einiges dazugekommen. Sogar Schweizer sind noch dazugekommen. Und so weiter. Und auch Menschenfresser haben sich bekehrt. Ja, wer zum Beispiel die Geschichte von Don Richardson kennt, das Friedenskind, der hat ja unter einem Kopfjägerstamm gearbeitet. In der Völkerkunde lernt man, Stämme sind entweder Kopfjäger oder Menschenfresser, aber nicht beides zusammen. Und der hat tatsächlich einen Stamm angetroffen, der hat von dieser Regel noch nie was gehört. Und es gab auch dort einen Aufbruch und eine Gemeinde konnte entstehen. Also ich will einfach sagen, andeutungsweise, die Gemeinde ist gemischt, völlig durchmischt von Menschen, die ganz unterschiedliche Hintergründe mitgebracht haben und in diesen Unterschieden allein sind Spannungen vorprogrammiert. Wir sind auch alle ganz unterschiedlich erzogen worden. Das bringt automatisch potenzielle Schwierigkeiten in die Gemeinde hinein. Aber wir sehen, Gottes Plan war nie, eine Motorfahrergemeinde zu gründen. Man hat ja festgestellt, wenn Motorradfahrer evangelisieren, dann kommen mehr Motorradfahrer zum Glauben, als wenn Hausfrauen Motorradfahrer evangelisieren. Ist auch gut so. Man hat auch herausgefunden, dass wenn Polizisten evangelisieren, dann geht das auch besser, als zum Beispiel, wenn Motorradfahrer Polizisten evangelisieren. Nun, dass man bestimmte Menschengruppen besser erreicht als andere, je nachdem, wo man selber steht, das ist eine Tatsache. Aber das hat mit Gemeinde noch nichts zu tun. Nun gibt es natürlich die Auffassung, man sollte auch die sich so besonders nahe sind, die sollte man zusammenfügen in einer Ortsgemeinde. Und das ist sicher unbiblisch. Darum sollte auch nicht angestrebt werden, eine Gemeinde nur von jungen Leuten. Dann hat man all die alten Probleme, hat man weg. Ja? Aber man hat dann dafür alle diese Lösungen, die Älteren bringen können, die hat man auch weg. Und so weiter. Also Gottes Plan für die Gemeinde ist eine Durchmischung, und wir versammeln uns nicht zu Jesus Christus, unserem Herrn, hin, weil wir uns sympathisch finden von unserem Hintergrund, sondern weil wir in Christus alles gefunden haben. Das muss die Voraussetzung sein. Aber warum hat dann Gott ein solches Projekt geschaffen, das ja von dem man von Anfang an wissen konnte, das gibt große Probleme. Nun, der nächste Punkt. Gott wollte in seiner Gemeinde ganz verschiedene Menschen in Christus zusammenfügen. Die Schwierigkeiten sah er voraus. Doch Christentum bedeutet Überwindung der Schwierigkeiten mit der Hilfe von oben, durch den Geist Gottes und durch die Autorität der Schrift. Und genau darin zeigt sich das Gebot der Liebe, Johannes 13, 34. An diesem feierlichen Vorabend, als die Schatten von Golgatha bereits auf den Herrn Jesus gefallen waren, sagte er: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Vers 34 schon: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Gerade das soll ja das Zeugnis sein, nach außen, dass bei all dieser Unterschiedlichkeit, bei all diesen aufbrechenden Schwierigkeiten, dass wir Gottes Hilfe erleben können bei der Lösung von Schwierigkeiten. Gerade darin wollte Gott ein spezielles Zeugnis geben, weil das ist sagen wir, außerhalb des Christentums etwas, dem man möglichst ausweicht. Darum schafft man Vereine, und in den Verein kommen die sich alle auch für Kaninchen interessieren. Und da kommen nicht solche, die sich für Weltraumfahrt interessieren. Also was man sucht in unserer Gesellschaft ist Interessensgemeinschaften. Und gerade nicht die völlige Durchmischung. Gott wollte zeigen mit der Gemeinde eine völlige Durchmischung von verschiedenen Menschen, aber geeint in Christus. Nun, heute wissen wir, leben wir ja in einer Kultur, die schon einige Jahrzehnte nichts mehr weiß von Krieg. Das hat zu einer Verweichlichung in unserer Gesellschaft geführt. Dass man also mit Schwierigkeiten im Leben viel schlechter umgeht als zu Zeiten, wo man viel mehr Schläge im Leben verarbeiten musste. Das hat ja auch mit dazu beigetragen, dass Depression zu einer Volkskrankheit geworden ist. Es ist ja nicht so, dass wir heute an sich mehr Probleme hätten als, sagen wir, vor 200 Jahren. Wenn einem das Haus niederbrennen konnte, man hatte keine Feuerversicherung. Aber heute ist ja alles so weitgehend, was man kann, auch abgesichert. Und trotzdem ist es eine Volkskrankheit geworden. Das hängt damit zusammen, dass wir allgemein heute mehr Mühe haben, Dinge zu tragen und durchzustehen. Zum Beispiel früher, wenn es in einem Ort eine Gemeinde gab und es gab Probleme, dann konnte man nicht einfach 50 Kilometer weitergehen, weil man kein Auto hatte. Also auch die Möglichkeit, aus Konflikten auszusteigen, waren viel kleiner als heute. Und so musste man auch innerhalb einer Dorfgemeinschaft, musste man versuchen, die Probleme zu lösen. Man hatte also viel weniger Ausweichsmöglichkeiten. Und auch in der Ehe hat man früher nicht so schnell eine Scheidung eingehen können. Heute, wenn man sich nicht mehr versteht, ja, dann ist es klar, dann ist es am Ende, dann ist nun Zeit für die Auflösung. Und dabei, was muss man machen, wenn das Feuer erlischt? Da muss man wieder Holz reintun. Da muss man nicht sagen, jetzt ist das Feuer fertig. Und wenn man wieder Holz reintut, dann kann es wieder zur Flamme kommen. Also man ist heute auch viel weniger bereit zu arbeiten, zu investieren in Beziehungen. Man läuft viel schneller davon. Das ist eine Schwierigkeit unserer Zeit. Das müssen wir irgendwie so zur Kenntnis nehmen und nun eben daran, an diesem Problem arbeiten. Im Neuen Testament finden wir Beispiele für Problemüberwindung. Wie war das damals beim ersten großen Problem, Gemeindeproblem, Apostelgeschichte 6? Es gab da ein Murren zwischen zwei Gruppen. Zwischen den eher strengen und den eher freiheitlichen. Die Reaktion der Apostel, Apostelgeschichte 6, 2. Die Zwölfe aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und die Tische bedienen. Die haben sich also zusammengefunden, um das Problem zu besprechen. Ja eben, man kann, wenn ein Problem auftaucht, kann man einfach nicht darüber reden. Das geht auch. Aber da hat man sich zusammengefunden und die Apostel sagen, schaut, das wäre jetzt nun nicht gut, wenn wir aufhören zu predigen und nun diese Verteilung der Gelder auch noch übernehmen. Also da sollen gewisse Leute ausersehen werden, um speziell für dieses Problem der Verteilung zuständig zu sein. Vers 3, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern aus euch, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das Problem wurde gelöst, indem man speziell 7 Männer voll Heiligen Geistes und Weisheit einsetzte zur Lösung des Problems. Also Männer mit Weisheit unter der Leitung und Kraft des Geistes Gottes. Und die Apostel sagen, wir wollen weiter im Gebet verharren und in der Wortverkündigung. Also Gebet und Bibellehre. Plus Menschen, Brüder, die Weisheit haben, um das Problem gezielt angehen zu können. Das führte zur Lösung damals. Apostelgeschichte 8. Da kamen ja eben diese Samaritaner zum Glauben. Da ging aber alles etwas eigenartig. Philippus hat evangelisiert, viele kamen zum Glauben, sie wurden getauft und empfingen nicht den Heiligen Geist. Ganz eigenartig. Und erst als die Apostel Petrus und Johannes kamen, ihnen die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Nun, das war ein Spezialfall, denn nach Epheser 1, 13 und 14 wird lehrmäßig erklärt, dass man mit dem Heiligen Geist versiegelt wird, nachdem man das Evangelium geglaubt hat. Bei den Samaritern war ein Spezialfall. Hätten die den Heiligen Geist empfangen, ohne weiteres wäre die Folge gewesen, die erste Kirchenspaltung. Denn diese beiden Völker waren ja so verfeindet. Jetzt mussten aber die Apostel von Jerusalem kommen, die Hände auflegen. Händeauflegung ist ja immer das Symbol der Einsmachung, Identifizierung, schon beim Opferdienst. Der Schuldige identifizierte sich durch die Smicha, durch die Handauflegung, Aufstützung eigentlich, sein ganzes Gewicht übertrug er auf das unschuldige Tier. So identifizierte er sich mit dem Stellvertreter. Die Samaritaner mussten sich identifizieren mit den Aposteln aus den Juden. Und dann antwortete Gott mit dem Heiligen Geist. Als Zeichen, jetzt gehört ihr auch zur Gemeinde. Das war also der erste Moment, wo wirklich eine neue Volksgruppe in die Gemeinde hineingefügt wurde. Und an diesem kritischen Moment gab Gott also nicht sofort den Heiligen Geist, sondern erst nach diesem Symbol, wir gehören zusammen. Und hätten sie nachher eine Spaltung machen wollen, mit den Juden haben wir nichts zu tun. Wie war das dort? Wann habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Als die Juden uns die Hände aufgelegt haben. Ja, also, wir gehören zusammen. Die mussten sich also einigen auf die Autorität der Apostel. Und so sehen wir, die Lösung entspricht hier Apostelgeschichte 2,42, wo es von den ersten Christen heißt, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und so weiter. Das erste Kennzeichen der ersten Christen war, die Lehre der Apostel war für sie ein Punkt, in dem sie verharrten. Nun sehen wir, die Spannung Juden-Samaritaner musste immer wieder gelöst werden durch das Zurückgehen auf das Wort der Apostel. Da ist der Orientierungspunkt für die Lösung der Schwierigkeiten. Wir können sagen, die Bibel als Referenzpunkt bei aufbrechenden Unterschieden. Und zwar eben die ganze Bibel. Die Samariter hatten ja nur die 5 Bücher Mose. Ein nächster Schritt war die Anerkennung des ganzen Alten Testaments. Da mussten sie auch zur Einsicht kommen, das mit dem Gerizim war falsch. Und von unserem Hintergrund her haben wir eine Bibelfälschung als wichtiges Element unseres Glaubens gehabt. Mussten sie ablegen. Denn die Apostel beriefen sich auf das ganze Alte Testament. Und dann mit dem Wort der Apostel eben auch das Neue Testament. Apostelgeschichte 11. Wir wissen ja, es gab ja eine große Verfolgung der Gemeinde nach der Ermordung von Stephanus. Da wurden diese Juden hinausgetrieben und sie begannen zu evangelisieren, da wo sie hinkamen. Und das führt uns zu Kapitel 11. Aber wir machen jetzt zuerst eine Viertelstunde Pause. Und dann gehen wir ans Problem. Wir kommen jetzt zu dem Problem in Apostelgeschichte 11. Ich habe bereits erklärt, in Apostelgeschichte 7, nein, Apostelgeschichte 8, Vers 4, kam es zur Zerstreuung der Gemeinde in Jerusalem, die dann begann zu evangelisieren. Da setzt nun 11,19 an. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, welche wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemandem das Wort als allein zu Juden. Wir wissen ja, das Programm zur Weltevangelisation in Apostelgeschichte 1,8 besteht aus 4 Punkten. Ab dem Ölberg gegeben, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Nun haben wir hier bereits die 3 ersten Bereiche hinter uns. Jerusalem, Judäa, die jüdischen Städte um Jerusalem und dann Samaria. Apostelgeschichte 8. Jetzt gehen Sie weiter zu Punkt 4, bis an das Ende der Erde. Aber die kommen in den Libanon, Phönizien, nach Zypern, ins Mittelmeer, und nach Antiochien, nach Syrien. Aber die sprechen nur zu Juden. Die haben den Missionsauftrag so verstanden, bis ans Ende der Erde einfach zu Juden. Nun gab es aber ganz progressive, Vers 20. Es waren aber unter ihnen etliche Männer von Zypern und Kyrene, welche, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Interessant, die durchbrechen nun diese Barriere des Judentums und sprechen plötzlich auch zu Heiden. Aber was sind das für Juden gewesen? Das sind keine Hebräer, sondern das waren Hellenisten. Nämlich Männer von Zypern und Kyrene. Das waren typische Auslandjuden, die eben nicht eine so große Schwelle hatten gegenüber nichtjüdischen Menschen. Das waren also diejenigen mit der Tendenz zu mehr liberal. Die waren aber auch schneller bereit, mit dem Evangelium hinauszugehen. Und jetzt entstand plötzlich eine Gemeinde in Nordsyrien. Antiochien gehört heute zu Türkei, aber eigentlich gehört es zu Syrien. Atatürk hat im letzten Moment hat er noch Antiochien geholt, damals Anfang des 20. Jahrhunderts. Nun, da in Nordsyrien. Jetzt entsteht zum ersten Mal in der Apostelgeschichte eine Gemeinde aus Nichtjuden. Und das bringt natürlich Spannungen. Und schauen wir Vers 21, die Reaktion. Und des Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde, die in Jerusalem war. Also Gott hat sich ganz deutlich, der Herr hat sich zu ihnen bekannt. Aber jetzt hört man davon in Jerusalem, dass da eine Gemeinde mit potenziellen Schwierigkeiten entsteht. Das waren nämlich Leute, die kannten nicht schon das Alte Testament. Die hatten keinen Hintergrund. Und das bringt natürlich Probleme, wenn jetzt da plötzlich eine neue Gemeinde entsteht. Und die haben nicht 3 Jahre oder 5 Jahre gewartet. Was machen sie? Vers 22, es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Welcher, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute. Die schicken Barnabas, ein Mann in der Apostelgeschichte, der immer wieder die Fähigkeit hatte, Probleme zu lösen. Einen ganz ausgeglichenen Menschen schicken sie hin. Und der sieht nicht einfach die Probleme als erstes, sondern er sieht die Gnade Gottes und freut sich darüber, aber er sieht auch die potenziellen Gefahren, und darum lesen wir weiter. Und alle ermahnte mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Warum konnte er das? Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Es war ein guter Mann und darum konnte er auch die gute Sache sehen. Er war voll Heiligen Geistes und voll Glauben. Darum konnte er eben auch diese Jungbekehrten ermahnen, wirklich ganz mit Herzensentschluss bei dem Herrn Jesus Christus zu bleiben, damit es eine gute Fortsetzung gibt. Dann ging Barnabas nach Tarsus, in die Türkei, holte dort Paulus, und ein ganzes Jahr lang haben sie zusammen die Gemeinde dort am Ort in der biblischen apostolischen Lehre unterwiesen. Also die Lösung des Problems, dass jetzt da ganz neue Leute hineinkommen, die auch keinen alttestamentlichen Hintergrund hatten, war die Gnade Gottes sehen und diese Leute ganz systematisch ein Jahr lang in der Lehre der Apostel zu unterweisen, in der Lehre der Bibel. Ein weiteres Problem, im gleichen Kapitel können wir bleiben. Petrus hat ja den Auftrag, zu einem Römer nach Hause zu gehen. Das war für einen Juden etwas ganz Schwieriges, weil die Hebräer damals, die gingen nie zu einem Nichtjuden in sein Haus, weil sie sich rituell verunreinigen könnten. Und der Herr hat ihm gesagt, du musst dorthin gehen, du musst dort predigen. Und wir kennen die Geschichte aus Apostelgeschichte 10, dass dann viele da zum Glauben gekommen waren. Die Reaktion, Kapitel 11, Vers 1. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hätten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, freuten sie sich riesig über sein Werk. Nichts davon. Und in meiner Bibel steht, und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist zu Männern eingekehrt, die Vorhaut haben und hast mit ihnen gegessen. Davon steht übrigens nichts, dass er da gegessen hätte, unkoscheres Zeug oder so. Aber war es nicht schon mal klar, du bist dort hineingegangen, hast du auch gegessen. Das gab nur eine riesige Spannung. Eben dadurch, dass diese Griechen in die Gemeinde gekommen waren. Und jetzt, wie löst Petrus das Problem? Der temperamentvolle Petrus reagiert. Vers 4. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach. Er blieb ganz ruhig. Beweis, wenn man unruhig ist, dann kann man die Dinge nicht der Reihe nach darlegen. Ja, dann springt man ein bisschen herum. Er bleibt ruhig und erklärt alles ganz genau, wie es gegangen ist. Und die Reaktion am Schluss, seine Darlegung, Vers 18, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen oder den Heiden die Buße gegeben zum Leben. Er konnte sie durch seine Ruhe, durch seine sachliche Darlegung der Dinge, konnte er die Leute beruhigen und nicht nur beruhigen, die haben dann sogar Gott gelobt für das aufgebrochene Werk. Also ruhige Darlegung und Klärung der Dinge.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Gleichgewicht in der Lehre.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.